Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Kreative Kommunikation im Mittelstand. Wie wird der klassische deutsche Mittelstand innovativer, mutiger und dadurch halt eben auch nachhaltig erfolgreicher? Genau darüber spreche ich jetzt mit Rainer Grill. Rainer ist Leiter Öffentlichkeitsarbeit bei Ziel Abeck und, glaube ich, der ungewöhnlichste Mensch, den ich auf TikTok zumindest kenne. So, lieber Rainer, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke, Robin, dass ich hier sein darf und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier mal reinzuhören.
So, Rainer und ich haben uns kennengelernt in Salzburg auf einer Konferenz und haben auch danach schon mal einen Podcast aufgenommen. Und so ein bisschen als Rahmenbedingung oder Eckdaten dazu. Rainer war der einzige Mensch in Anzug auf dieser ganzen Online-Marketing-Konferenz. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, was machst du eigentlich? Und er hat gesagt, ja, ich bin hier und spreche über TikTok. Und ich kam mir leicht verarscht vor, so ungefähr. Weil ich dachte, wieso spricht der Mensch über TikTok? Aber er hat das aus gutem Grund gemacht. Und dazu haben wir vor 2,5 Jahren schon mal einen Podcast aufgenommen. Also wenn ihr über die TikTok-Aktivitäten von Ziel Abeck tiefer reingehen wollt, ist da auf jeden Fall eine ganze Menge zu hören. Und wir machen da gleich auch ein Update zu. Aber was mich viel mehr interessiert, wie schafft man es über TikTok hinaus, als Leiter Öffentlichkeitsarbeit beim klassischen Mittelständler das Unternehmen wirklich auch innovativ und modern darzustellen. So, und darüber werden wir jetzt mal die nächsten Minuten sprechen. Rainer, aber ihr würdet euch selbst schon als kreativ, mutig, innovativ wahrnehmen oder so darstellen oder zumindest einordnen?
Naja, also ich denke, also wenn ich jetzt sagen würde, wir nehmen uns als kreativ wahr, ich denke, wir machen Dinge, die andere nicht machen. Und das ist immer die Frage, warum machen wir die? Und meine Erfahrung der letzten Jahre war, und das tut mir in der Seele weh, da kamen sehr viele junge Menschen zu mir, die haben gesagt, du Rainer, das, was du machst, würden wir auch gern machen, aber ich kriege die Tür beim Vorstand nicht auf oder ich habe es ihm vortragen dürfen, aber er hat es nicht verstanden oder so ein Spruch, das dann so im Nachgang, naja, arbeit du erstmal, verdiene die Sporen und dann kannst du mit verrückten Ideen kommen. Und das ist, finde ich, das ist so traurig. Es gibt so viel Potenzial in so vielen Unternehmen, Organisationen, auch in Behörden, so viel kreative Leute und die werden ausgebremst durch das Unternehmen selbst, durch die Regularien, die sie haben und auch durch die Türen von Entscheidern, die manchmal einfach zu sind. Und da tun mir die Leute leid. Also deswegen, ich habe nur den einzigen Vorteil, den ich habe, ich bin alt. Und in dem Moment, wenn du alt bist, kommt keiner über die Schiene und sagt, hey Junge, jetzt arbeite du erstmal und versteh die Firma und trag zum Unternehmenserfolg bei und dann hören wir dir zu. Naja, also deswegen, die Stufe habe ich hinter mir. Ich bin 57 Jahre alt. Ich habe wirklich die Möglichkeit, zum Vorstand zu gehen. Die Türen sind bei uns offen und kann dann Dinge vorschlagen, wo ich mir sicher bin, die gibt es in anderen Unternehmen auch. Aber die finden kein Gehör.
So, und ihr seid so in der breiten Online-Marketing-Öffentlichkeit dann bekannt geworden, dadurch, dass ihr einfach TikTok für B2B quasi durchgespielt habt. Kannst du da mal einen kurzen Einblick geben für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben?
Naja, wir sind im Frühjahr 2020 auf TikTok gestartet und da hat eigentlich noch fast jeder in Deutschland das eine App für tanzende 15-Jährige aus China gehalten und wir haben trotzdem angefangen, witzige Videos zu machen und schon vom Ansatz her ganz anders. Also wir haben damals begonnen, das Nachdienstende zu drehen, weil wir eben nicht wollten, dass uns das Marketing darauf hinweist, welches Wording wir haben, welches Corporate Design wir haben, dass das Recruiting uns erklärt, hey, die Stellen haben wir offen, mach mal da was. Und in dem Moment, wo du Reichweite hast, steht der Vertrieb hinter dir, klopft dir auf die Schulter und sagt, hey Rainer, du weißt schon, wer dein Gehalt bezahlt, mach mal was für uns. Aber wir sind B2B und kein Kunde wird einen Aufzugsmotor oder einen Ventilator kaufen wegen TikTok-Video. Der sagt, erklär mir, wann du liefern kannst, wie dein Preis ist, deine Leistungsdaten und dann bestellt oder bestellt auch nicht. Und deshalb, das wäre Quatsch, mich da irgendwie nach alten Regeln zu richten. Und wir waren damals davon überzeugt, TikTok hat andere Regeln als alles bisher Dagewesene. Und das war unser Erfolgskonzept, dass wir eben das machen durften in der Firma.
Ja, du hast ja gesagt, das ist quasi so als Freizeitaktivität gestartet, damit auch niemand euch vorwerfen kann, dass ihr die wertvolle Arbeitszeit für tanzende Videos von 15-Jährigen quasi verschwendet. Was ist das Ergebnis jetzt seit dann, ja, bald 4 Jahren TikTok-Arbeit?
Also das Ergebnis ist natürlich, am meisten hat es eingezahlt auf die Bekanntheit des Unternehmens. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist, wir haben viele, viele Kollegen und Kolleginnen, die bei Ziel Abeck angehört haben, die nachher auf dem Gang, wenn sie angefangen haben, in die Bewerbung schreibt es keiner rein, aber die jetzt sagen, hey, der erste Impuls kam über TikTok zustande und ich habe dann geguckt, habt ihr eine Stelle und ich bin so auf euch aufmerksam geworden. Und das ist das, was eigentlich zählt und das, was dann auch irgendwo schon ein Stück weit stolz macht. Und natürlich ist es toll, wenn Vertriebskollegen erzählen, sie hatten, wir waren die letzten Jahre ein bisschen Probleme mit Lieferkettenproblematik, hatten wir natürlich auch. Und da kam einer unserer großen Kunden aus den USA zum Krisengespräch, wollte dann mit Vorstand, Prokurist und Area Sales Manager über das Thema reden, dass wir eben sagen, ja, wir liefern ein bisschen später, vielleicht ein bisschen teurer. Und es war ein sehr unangenehmes Klima. Und so nach einer halben Stunde sagt er zu dem Area Sales, übrigens, du hast einen netten Hüftschwung. auf Englisch natürlich. Und er sagt, wie bitte? Und er sagt, ich kenne dich von TikTok. Und dann haben die gesagt, dann war das Eis gebrochen, so wie jetzt auch. Robin, du lachst jetzt auch, ich habe auch ein Lachen im Gesicht. Das war dann, dann war der Druck raus, ja, okay, wir könnten wir alle eben nicht so liefern, wie, wie wir es gern hätten. Preis wird auch höher. Und das sind so Dinge, die spielen da irgendwo so by the way mit. Und das macht es dann schon toll, wenn du irgendwo hinkommst und die Leute erkennen dich auch, sagen, hey, ihr seid doch die von TikTok. Und auch an Hochschulen. Wir haben bis vor 3, 4 Jahren das Problem gehabt, wir gehen an Hochschulen zum Rekrutieren. Und gerade an den technischen Hochschulen, die wollen lieber zu großen Unternehmen gehen, jetzt ob das Siemens ist, ob das Porsche ist, ob das Audi ist oder Mercedes. Aber Zielabweg, also Ventilatoren und Elektromotorenhersteller, ist eben nicht so sexy. Und die haben bisher eher einen Bogen um die Firma Zielabweg auf so Karrieremessen gemacht. Jetzt sagen mir unsere Recruiter, kommen die auf unseren Stand zu und sagen, hey, ihr seid doch die von TikTok, wir kennen euch. Das Eis ist gebrochen und cool, was will ich denn noch mehr?
So, dein Jobtitel ist Leiter Öffentlichkeitsarbeit. Woran wirst du genau gemessen und inwieweit zahlen diese TikTok-Aktivitäten plus, wir sprechen gleich darüber, was sie noch darüber hinaus macht, weil das ist ja nicht das Einzige, wie, inwieweit zahlt das dann auf deine Ziele ein?
Naja, also Öffentlichkeitsarbeit ist alles, was sich irgendwo mit dem zu tun hat, was außerhalb der Firma irgendwie über die Firma wahrgenommen wird. Und für mich ist auch der beste Öffentlichkeitsarbeiter ist der eigene Mitarbeiter. Wenn der abends rausgeht und sagt, das ist ein Saftladen, dann glaubt man ihm. Und wenn er abends rausgeht und sagt, das ist eine coole Bude, dann glaubt man ihm auch. Und ich hoffe mal, dass wir es hinkriegen, dass jeden Tag mehr rausgehen und sagen, das ist eine coole Bude. Und wenn die rausgehen, sind ein Stück weit stolz auf das, was die Firma in Produkten macht, in der Entwicklung macht, als auch auf Social Media, dann haben wir da schon ein Stück weit was gewonnen. Und auch wenn mich Leute anfragen, jetzt du fragst nach einem Podcast und fragst, ob ich Zeit habe. Natürlich habe ich Zeit. Das ist Öffentlichkeitsarbeit. Dafür werde ich bezahlt. Bei mir gab es bisher ganz wenige Podcasts, die sich mit Überaufzugsmotoren beschäftigt haben. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Aber auch da muss ich sagen, in der Branche, in der Aufzugsbranche, in der lüftungstechnischen Branche, wenn ich sage, ich arbeite bei Zielabweg, auf dem ganzen Globus sagen die, klar, ich kenne die Firma, da muss ich nicht klappern. Aber ich muss außerhalb unserer Branche, muss ich klappern, außerhalb unserer Region muss ich klappern. Ich hätte ja gern den Programmierer, der heute irgendwo in der Softwarebude arbeitet und dort programmiert. Ich hätte gern den, der Prozesse optimiert in der Ventilherstellungsfirma, dass der vielleicht übermorgen bei uns anheuert. Und deswegen brauche ich das Klappern, die Öffentlichkeitsarbeit und alles, was darauf einzahlt, bin ich froh. Die Firma lässt mir da wirklich eine lange Leine. Ich kann ganz, ganz viele Dinge tun, wo am Anfang sie immer alle lachen und sagen, okay, der Rainer, der spinnt gerade wieder.
Was machst du denn noch so neben TikTok? Weil ich meine, die Geschichte ist ja jetzt schon echt auch, läuft jetzt schon länger. Was macht ihr noch? Und daran anschließende Frage würde ich dann noch gerne darauf eingehen. Wie ist bei euch so der Mix aus klassischen Dingen, die man in der Öffentlichkeitsarbeit macht, versus modernen Dingen, die der typische Mittelstand vielleicht nicht so auf der Agenda hat?
Ich fange mit der zweiten Frage an. Ich war in meinem ersten Leben mal Journalist, Tageszeitungsjournalist. Da hast du gelernt, eben mit der harten Schlagzeile jeden Tag eine Zeitung fertig zu machen. Und du hast auch gelernt, auch wenn du weißt, die Zeitung ist nicht zu 100% so, wie du sie haben willst, aber abends ist Deadline, das Produkt muss in Druck gehen. Und das hat mich vielleicht geprägt, dass ich jetzt sehr hands-on unterwegs bin und auch Interviewer-Anfragen, die klassischen, ich nehme die alle mit und auch mit, wenn du einen Chefwechsel hattest, ich hatte vor 1,5 Jahren einen neuen Vorstandsvorsitzenden gekriegt, der muss sich auch erstmal an mich gewöhnen. Also ich sage dann ein Live-Interview bei Tagesschau 24 zu und ich habe keine Zeit für ein Briefing, weil ich unterwegs bin, woanders eben gerade über Employer Branding rede und habe mit meinem neuen Chef ausgemacht, wir treffen uns morgen um 8 im Starbucks in Frankfurt gegenüber der Börse, weil um 9 Uhr geht er ins Live, 7 Minuten live auf Tagesschau 24. Da brauche ich auch Chefs, die sowas mitmachen. Und deshalb, ich brauche wahnsinnig viel Freiraum und dann kannst du ganz, ganz viel machen, auch mal hands-on und das funktioniert schon. Also ich bediene die klassische PR ganz normal und ich denke auch, wir werden da eher so als überdurchschnittlich flexibel wahrgenommen und das ist auch wichtig. Das andere, was wir machen, ist eben, ja, wir machen E-Sports, wir machen einen Firmenlauf, wo andere die Themen völlig anders definieren. Nimm das Beispiel E-Sports. Wenn ich jetzt zu einer Firma hingehe und sage, hey, E-Sports, erstmal die Denke, warum soll denn Mittelständler E-Sports sich mit dem Thema auseinandersetzen? Ja, früher haben wir beim örtlichen Fußballverein an der Bande das Zielabweg-Logo aufgehängt und jeder hat sich gefreut, dass wir da sind. Das haben wir ja nicht aufgehängt, weil wir Fußball mögen, sondern wir haben das aufgehängt, weil wir denken, das sind die Menschen, die wir erreichen möchten mit dem Banner. Und so funktioniert ja Werbung auch, dass ich die Menschen erreichen kann oder PR. Wenn aber jetzt die jungen Menschen eben nicht mehr so viel Fußball spielen, sondern eher zu Hause vor der Kiste sitzen, kann ich das beklagen und kann sagen, ja, gesünder wäre es im Wald joggen zu gehen oder Fußball zu spielen, aber sie tun es nicht mehr. Und wenn die jungen Menschen jetzt eben nicht mehr am Fußballplatz sind, sondern E-Sports machen, und dann ist es völlig egal, ob die Minecraft spielen, die Rocket League spielen oder ein Ego-Shooter spielen. Es ist völlig egal. Aber wenn ich das identifiziere und sage, da ist meine Zielgruppe, dann kann ich sagen, da muss ich da was tun. Und auch noch, wenn ich mir das so angucke, das wissen viele nicht, die selber nie irgendwo online gezockt haben. Der E-Sports macht Kommunikation bei den E-Sports, ob Rocket League, also das Auto Fußball oder bei Counter-Strike ist in Englisch. Also ich habe den Match mit Englisch. Ich will Leute haben, die Englisch können. Und da gibt es junge Menschen, die sprechen sehr gut Englisch. Wir haben beispielsweise bei uns in einem Produktionsbereich, da ist ein junger Kollege, technische Ausbildung nach der Realschule gemacht. Der spricht so gut Englisch, dass Besuchergruppen aus dem Ausland schon fragen, ob er Native Speaker wäre. Nein, der zockt bloß sehr viel. Und wenn der Produktionsleiter jemand braucht, weil er sagt, gibt es vielleicht mal schwierige Fragen, dann nimmt er den mit dazu und der macht dann die Führung auf super Englisch, weil er viel gezockt hat. Also ich habe das Zocken. Ich habe dann, wenn ich eben den Match zwischen den E-Sportlern und zwischen dem, was ich haben will, die sind sehr entscheidungsfreudig. Sie müssen sich zum Teil alle anderthalb, alle zwei Minuten mit ihrem Team neu sortieren, müssen Entscheidungen treffen. Und Team, habe ich gerade gesagt, sie sind teamfähig. Und wen hätte ich denn jetzt gern? Online-affin, Englisch, teamfähig, entscheidungsfreudig. Genau die. Also es macht auch Sinn, das zu machen, weil inhaltlich die Leute, die sich mit E-Sports auseinandersetzen, genau die sind, die ich haben will. Und jetzt wieder, die gehen 99% der Firmen in Deutschland rein und sagen, wir müssen E-Sports machen. Erklär das so, dann wird der Geschäftsführer seinen Marketingleiter angucken oder Marketingleiterin und die werden dann sagen, ja, da müssen wir Sponsoring machen, da kaufen wir uns einen Aufkleber. Und sorry, wie doof wäre denn das, wenn ich jetzt hier so auf meinem Oberarm einen Zielabkleber hätte beim E-Sports-Team, das weltweit irgendwo spielt, egal welches Spiel hat, Rocket League, oder auf einer Brust, wo Zielabek steht. Ja, 99% oder 99,999% der Menschen wissen ja gar nicht, wer Zielabek ist. Das ist die Krux des deutschen Mittelstandes. Mich kennt keiner, weil ich bin B2B. Und deswegen würde auch das normale Sponsoring mit einer Brustbannerwerbung würde uns nichts bringen. Daher sind wir einen anderen Weg gegangen. Auch ein Team, sich Söldner zu kaufen, ein eigenes Team aufzustellen oder so, das wäre Quatsch, weil wir könnten es budgettechnisch ja nur Fußball runtergebrochen, Kreisklasse leisten. Wenn die Bundesliga spielen, kommt ein großes Unternehmen und sagt meins. Und wenn sie Champions League spielen, dann kommt Siemens oder kommt ein großer und sagt mein Team. Also bin ich Durchlauferhitzer. Und das war der Grund, warum wir dann bei uns gesagt haben, ja, wir sind die Plattform. Wir veranstalten E-Sports-Turniere. Und auch wenn das dann größer wird und wichtigere Teams mitspielen, ist es immer unsere Plattform. Meine Kollegen und Kolleginnen, die casten, also kommentieren die Spiele. Die Rückwand, die gezeigt wird bei den Spielen, die Fanwall, wir entscheiden, welche Logos da sind. Wir entscheiden, was zwischen den Filmen eben, zwischen den Spielen rein für Werbung gezeigt wird. Wir haben die Hand auf allem drauf. Und am Anfang waren es natürlich regionale Teams, die gespielt worden sind, die gespielt haben 2021. Mittlerweile, schon letztes Jahr, haben Teams aus ganz Europa bei uns gespielt. Aus Belgien, aus Italien. Die zocken bei uns. Die werden nie bei uns anfangen zu arbeiten. Aber hier in der Region, alle jungen Leute sagen, hey, Zielabek, die machen was für ein Thema, das uns interessiert. Die sind cool. Die Folge ist, Anfang Februar habe ich unseren IT-Ausbilder gefragt und habe gesagt, Holger, wie sieht's denn aus? Wir haben 18 Stellen, duales Studium, duale Ausbildung. Bist du voll? Brauchst du noch was? Dann sagt er, du, ich bin voll. Ich bin überzeichnet. Ich musste gute Bewerber ablehnen. Es tut mir in der Seele weh. Ich habe den gefragt, wie sieht es bei den anderen denn hier so aus im Umkreis von 30, 40 Kilometern? Und dann hat er gesagt, die haben nicht mal die Hälfte der Stellen voll. Da zahlt E-Sports ein.
Wahnsinn. Ich finde auch den Ansatz extrem smart, halt eben zu sagen, was bringt mir das Logo auf der Brust, wenn keiner diesen Namen je gehört hat? Also dann brennt sich im Zweifelsfall ein Logo ein, aber es hat überhaupt keine Verbindung mit den Produkten, die ich habe oder mit dem Unternehmen, was ich dann repräsentieren will. Und dann zu sagen, okay, wir sind die Plattform, wo dann E-Sports stattfindet und die Leute halt eben uns dann damit verbinden, find ich einen extrem smarten Ansatz, aber auch da wieder, man muss ein bisschen um die Ecke denken. Das Naheliegende ist dann zwar der einfache Weg, man kann mit ein bisschen Geld, kann man da halt eben die Reichweite aufbauen, der andere Weg ist halt ein bisschen aufwendiger. So, da wäre die Frage, wie viel Aufwand betreibt ihr da, wie ist euer Team aufgestellt, wie geht ihr da vor?
Das Thema E-Sports läuft genauso wie das Thema TikTok. Ich habe 2019 eine Umfrage gemacht, also ich habe früher auch gezockt, jetzt langsam wieder, meine Kinder sind aus dem Haus, jetzt darf ich wieder, solange es meine Frau zulässt. Und deswegen habe ich einen gewissen Zugang dazu. Ich habe einen Junior, der ist Jahrgang 2000, der holt mich wie immer wieder auf den Boden der Realität zurück. Und ich habe 2019 war ich auf der ESL in Köln und habe mir mal angeguckt, wie findet so ein großes Turnier, wie sieht denn das aus, was passiert da? Und ich habe dann gesagt, da waren 18.000 Leute in der Lanxess Arena. Das war eine Stimmung, besser wie in jedem Fußballstadion. Ich habe gesagt, da müssen wir irgendwas tun. Und habe dann verschiedene Ideen gehabt und ich wollte auch, ich habe einen Raum gehabt, ich habe Geld gehabt. Meine Idee war, Playstations zu kaufen, weil ich gedacht habe, dann ist es irgendwie geschlossenes System, kann keiner mit Viren irgendwas machen. Und ich habe eine Umfrage im Unternehmen gemacht, wer spielt denn was? Weil meine Welt hat so aus 5 Spielen bestanden. Ich habe einen Shooter, ich habe FIFA, ich habe Rocket League und dann habe ich noch irgendwie so zwei andere, irgendwie das, was halt jeder irgendwo dran denkt. Und ich habe dann 65 E-Mails bekommen und die Bandbreite war riesengroß. Da gibt es Leute, die haben so ein Rollensystem im Wohnzimmer, da spannen sie ihr Rennrad drauf ein, heißt es Swift oder irgendwie so, und die die fahren dann auf den Rollen vom Bildschirm, fahren die Tour de France bergauf, bergab und reden sie in Kurve. Also habe ich gedacht, okay, E-Sports, kannte ich nicht. Dann, klar, habe ich schon mal gehört, Farm Simulator. Es gibt so viel, dass ich gesagt habe, meine Idee wird schwierig mit 5 Wochentage, jeden Wochentag was anderes zu zocken in der Firma, wird schwierig. Und dann kam Anfang Februar, dann habe ich noch eine Erfahrung gemacht, dann kamen plötzlich Kollegen zu mir und haben gesagt, du Rainer, wie sieht's denn aus, wann geht's denn voran? Das war so Dezember rum, Dezember 2019. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt mal gesucht und jetzt mal schauen, wie geht es denn weiter. Und dann habe ich bei manchen gesagt, du hast mir gar nichts geschickt, dass du auch zockst. Und dann haben mir Kollegen, die so Anfang 30 sind, die schon seit 7, 8 Jahren im Unternehmen sind, haben gesagt, du Rainer, ich habe dir nichts geschickt, weil ich möchte nicht, dass mein Chef erfährt, dass ich spiele. Und da war ich dann perplex. Dann habe ich gesagt, warum? Du machst seit Jahren einen guten Job, lieferst ohne Probleme ab. Und dann haben sie gesagt, ah, sie haben so Angst, dass bei den Entscheidern, wenn dann rauskommt, die spielen Ego-Shooter, weil Ego-Shooter sind ja so testosterongesteuerte Kampfmaschinen, keine Freunde, potenzielle Amokläufer sitzen im Keller, fressen Chips, saufen Red Bull und so, irgendwie gestörtes Sozialverhalten. Und ich möchte nicht, wenn mein Chef mal vor der Entscheidung steht, wenn er zum Teamleiter macht, dass vielleicht irgendwo im Hinterkopf, ah, der Mitarbeiter, aber der hat da vielleicht, ah, nehme ich lieber einen anderen. Und da habe ich gedacht, diese Denke kenne ich gar nicht. Aber klar, wenn das dann bei den, und deswegen gibt es auch kaum Bewerbungen, die reinschreiben, ich kenne ja von E-Sports. Die haben Angst, es bringt ihnen Nachteile. Ja gut, und dann bin ich noch ein paar Wochen damit schwanger gegangen mit der Idee, wie könnte ich denn hier was machen? Und das war dann im Februar 2020 und dann kam unser IT-Ausbilder Holger Rössler zu mir und sagt, du Rainer, was geht denn? Du hast gefragt, wer spielt. Er spielt natürlich auch. Wie geht's voran? Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich habe einen Raum, ich habe Geld, ich würde Playstations kaufen. Und bei Playstations, na gut, da hätte man auch so sagen können, er hält mich schon für einen Idioten. Dann hat er gesagt, aber weißt du, ey, Gaming und Playstation, das ist Kinderkram. Er sagt, okay, danke, ich habe zu Hause eine Playstation, aber das weiß ich das auch. Dann hat er gesagt, da brauchen wir Computer. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, mein Junior erklärt mir alle halbe Jahre, er braucht eine neue Grafikkarte, er braucht einen neuen Lüfter, er braucht Tod und Teufel und so. Und dann hat er gesagt, nö, kriegt er alles hin. Und dann habe ich gesagt, du Holger, ich gebe dir das Budget, mach du irgendwas damit, sammel du die Leute, die Bock drauf haben. Und dann ein paar Tage später, das war dann im Mitte, Ende Februar 2020, hat dann diese Krankheit, die da irgendwo in China, Wuhan da entstanden ist, die hat dann plötzlich Dynamik bekommen und es kam niemand mehr auf die Idee, irgendwelche Leute in die Firma zu holen, sondern man hat die eher nach Hause geschickt. Und dann war das Thema erledigt und dann war es eigentlich auf der Hand. Klar, man zockt online. Und jetzt seitdem spielen donnerstagsabend so 15 bis 20 Mitarbeitende von Zilabek von zu Hause aus, die spielen Minecraft. Die spielen Pokémon Unite, die spielen CS2, die spielen League of Legends. Das, was gerade Spaß macht, das spielen die. Und da hat sich so ein harter Kern gebildet, ja, 15, 16, 17 Leute bei 2800 Mitarbeitern, sind gar nicht so viele, die dann wirklich regelmäßig mitspielen. Und aus diesen raus rekrutieren wir dann die Leute und sprechen die an und sagen, hey, du spielst doch Rocket League, würdest du gern kommentieren. Weil kommentieren schon der größte Fehler ist, beim Online-Gaming heißt es casten. Und wenn so ein alter Mann kommt und sagt, würdest du kommentieren, dann sagt er, das ist casten, er hätte gar keine Ahnung. Also ja, dann fragen wir, ob die casten. Und du musst am Anfang die Leute überreden, die spielen zwar gerne, aber nicht jeder ist der geborene Redner, der da irgendwie so bei mir, also ich rede über Gott und die Welt, aber so die sagen, dann musst du eher ein bisschen Mut machen, sagen, du kriegst es hin, du machst es. Und wenn sie es dann gemacht haben und die haben ihr Spiel gecastet, am Samstag Vorrunde, Sonntag Hauptrunde, ist schon eine coole Sache. Also ja, und so laufen dann die Turniere ab. Und wir streamen natürlich auf Twitch. Wir haben dann auch, kamen die Fragen auf, haben sie gesagt, du, Kommunikation läuft eigentlich alles über Twitter und so, haben wir, können wir einen Twitter-Kanal der Firma haben? Dann habe ich gesagt, nein, den Twitter-Kanal der Firma könnt ihr nicht haben, macht einen neuen Kanal auf. Discord, also dann alles Dinge, die unsere IT eigentlich geblockt hat, sind jetzt da irgendwie möglich. Aber ja, es geht, wenn man will.
Wenn ich das mal so ein bisschen zusammenschneide. Also das erste ist das Thema Entscheidungsfindung. Also deine Entscheidungsfindung ist auch so ein bisschen Bauchgefühl, wenn du irgendwo merkst, da passiert etwas. Das ist spannend, da könnten wir uns draufsetzen. Dann ist das in erster Linie Bauchgefühl gesteuert. Habe ich das so richtig wahrgenommen? Oder?
Nein, eigentlich nicht. Also das Thema, das wir auf TikTok gemacht haben, habe ich in zwei unterschiedliche Fachmagazine von unterschiedlichen Autoren gelesen. Da kommt eine App, die Potenzial hat. Dann habe ich es ausprobiert und habe gedacht, okay, stimmt, müssen wir machen. Das mit dem Thema E-Sports, ich überlege mal, wenn ich eine verrückte Idee habe, überlege ich immer, wie kann ich die meinem Chef erklären? Und da in dem Moment muss ich ja dann wirklich sachlich nüchtern Argumente sammeln und muss hoffen, dass er sich darauf einlässt. Und deshalb, so wie ich vorher erklärt habe, dass ich sage, bei E-Sports ist das Match so groß zwischen dem, was wir suchen und was sich bei E-Sports tummelt auf den Plattformen, dass es eigentlich auf der Hand liegt und dass es nicht irgendwo Bauchgefühl ist, sondern ja, in der Umsetzung muss man manchmal 5 Grad sein lassen. Mhm. Aber ja, funktioniert.
Okay, also Entscheidungsfindung, da sind Punkte, wo du sagst, wow, das ist spannend, da könnte was gehen. Dann das Ganze validieren, um dann auch mit einer fundierten Argumentation zur Geschäftsführung zu gehen und zu sagen, hier, da ist was, da würde ich gerne reingehen, weil das sind dann die Gründe, die dann dafür sprechen. So.
Genau, wenn ich das sagen darf, die Gründe sind wichtig, aber dann das Thema nie zu eng umreißen, weil ich selber ja bei E-Sports nicht wusste, dass wir am Schluss bei Turnieren rauskommen, sondern einfach sagen, ich will was mit E-Sports machen aus dem und dem Grund und dann heißt es, okay, go. Und dann renne ich los und dann muss ich ja Menschen suchen, die das umsetzen. Weil wenn du jemanden einstellen würdest, der E-Sports macht oder so, der macht das halt, weil er es machen muss. Aber ich habe Leute, die haben Bock drauf. Ich habe Leute, die haben Bock auf TikTok. Und es ist ja nichts Besseres. Du hast Leute, die intrinsisch motiviert sind und die ein Thema vorantreiben wollen. Und mein Job ist es dann irgendwann, mich zurückzunehmen. Bei TikTok hat es nicht ganz geklappt, aber bei E-Sports mich zurückzunehmen und zu sagen, hey, wenn ihr was braucht, eine neue Grafikkarte, wenn ihr weiß nicht was, mal irgendwo euch so ein großes Turnier angucken wollt, dann fahren wir da zusammen hin, den Rücken frei zu halten, den Budget zu verschaffen und einfach zu sagen, ihr könnt Ideen, wenn ihr sie habt, kommt zu mir, ich bin offen für alles. So wie als wir im ersten Jahr Turniere hatten, sind sie gekommen und haben gemeint, du, andere machen so Charity-Turniere, dass man da irgendwas mit dem Spenden-Button machen kann. Dann habe ich gesagt, okay, die Firma Zielabeck nimmt keine Spenden an, wir sind weder gemeinnützig und das irgendwo weiter zu verbuchen. Unsere Finanzbuchhaltung, die wird wahrscheinlich fragen, ob ich noch ganz knusper bin. Sage ich, das können wir so nicht machen, sage ich aber aus meinem Budget, ich gebe euch für jede Stunde, wo ihr zockt, 100 Euro und das ist für einen gemeinnützigen Zweck und dann macht ihr auch ein Charity Gaming. Dass die 5 Tage, bevor sie es machen wollten, ums Eck gekommen sind, das wäre an jeder Firma No-Go gewesen. Hätten wir auch sagen können, könnt ihr euch früher überlegen. Aber ich bin auch selbst sehr spontan, habe ich gesagt, ja klar, kriegen wir hin, machen wir.
Okay, also wir haben das Buy-in quasi von der Geschäftsführung reingeholt. Das Thema Budget ist natürlich dann ganz wichtiges und ich finde den Tipp extrem wichtig zu sagen, nicht das Ganze so eng schneiden, weil wenn du so ein neues Themengebiet angehst, du weißt eigentlich nie, wo du rauskommst. Du hast so eine grobe Idee und auf dem Weg passieren ja dann immer noch ganz, ganz viele Dinge und dann halt auch entsprechend die Verantwortung an Leute geben, die da richtig Bock drauf haben und nicht einfach sagen, ja gut, liegt auf meinem Schreibtisch, dann muss ich mich da jetzt drum kümmern, wenn es eigentlich Leute gibt, die da viel qualifizierter sind, weil sie einfach viel tiefer im Thema mal drin sind.
Genau, gut zusammengefasst, ja.
Wie ist bei euch, weil so deine Aufgabe ist ja Öffentlichkeitsarbeit, ihr habt ja auch noch ein Marketing-Team. Wie spielt ihr zusammen?
Also mit dem Marketingleiter gehe ich so spätestens alle 2 Wochen ein Bier trinken. Also das passt dann persönlich und in der Sache haben wir wirklich dann die Trennung auch, was ist Marketing, was sind so meine Spielwiesen. Wenn ich beispielsweise sage, ich brauche eine Logowand für E-Sports, dann gehe ich zum Marketing und sage, hey, machen wir mal bitte eine Logowand. Und das muss dann auch funktionieren. Und auch die ganz klare Trennung, also alles, was mit TikTok zu tun hat, ist bei mir, bei meinem Team, die mit mir zusammenarbeiten, angesiedelt. Und alles, was dann LinkedIn ist, was Instagram ist oder Facebook ist, das ist dann bei den Social-Media-Leuten im Marketing angesiedelt. Also die Trennung muss schon klar umrissen sein. Also es kann nicht der eine dem anderen irgendwo einen Stein im Garten werfen, wo der ihn gar nicht haben will.
Sind die Marketingmenschen bei euch dann manchmal ein bisschen neidisch auf euren TikTok-Erfolg?
Also es wäre jetzt natürlich, ich sage mal, dass der Erfolg so kam und dass es so wird, hat niemand von uns sich zu erträumen gehofft. Und das ist natürlich schon wahnsinnig, was da passiert ist. Und ob die neidisch sind, weiß ich nicht. Aber kann man schon vorstellen, dass natürlich am Anfang die schon gesagt haben, hey, die machen irgendwas, halten sich an keine Regeln. Und dann findet es auch noch jemand gut in der Geschäftsleitung und nach außen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das manchen Leuten, deren Job es ist, ein Job von dem Marketing, ist es auch eine Firma irgendwo, ich sag mal, auch optisch und vom Wording her auf Kurs zu halten. Es kann nicht bei uns die Webseite von Zielabig in Japan, die würden gerne Emojis auf ihre Webseite setzen, weil einfach die sagen, das ist bei ihnen ganz anders. Da ist halt die Aufgabe vom Marketing irgendwo, die Organisation global einzufangen und zu sagen, hey, wir haben ein Wording, wir haben eine Schrift und das sollte immer irgendwo gleich sein. Und dann ist es schwierig zu kommen und zu sagen, aber ich habe eine neue Plattform, da gelten leider neue Regeln und deswegen ist es gut, wenn das irgendwo getrennt ist.
So, und du bist jetzt ja auch da so das Gesicht nach außen durch TikTok geworden. Also bist sowohl in der Marketingbranche sehr bekannt, wahrscheinlich auch mittlerweile kennen einige aus der Industrieventilatorenbranche dich. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Weil ich meine, im Neudeutsch wird man dich wahrscheinlich als Corporate Influencer bezeichnen. Du bist so der Prototyp dann eigentlich dafür. Wie sieht so dein Tag aus? Wo investierst du die meiste Zeit rein?
Boah, das ist schwierig. Also ich würde es schlimm finden, wenn ich Montag früh um 8 ins Büro komme und ich gucke in meinen Terminkalender und ich sage, okay, ich weiß, wie meine Woche aussieht. Ich finde es viel, viel cooler, wenn ich montags reinkomme und denke, ah, da habe ich am Mittwoch noch einen halben Tag Luft, ich habe am Freitag noch Luft. Also ich lege mir auch meine Besprechungen nicht so. Wenn ich auch, wenn mich jemand anfragt wegen Bachelor- und Masterarbeiten, die mache ich immer beim Autofahren, das spart wahnsinnig Zeit. Und auch Interviews, auch O-Töne, ich fahre mal kurz am Parkplatz raus und mache dann einen O-Ton von Radiosender. Das funktioniert dann. Und auch wenn, ich liebe es, wenn jetzt ist gerade so irgendwie kurz vor 12, wenn jetzt ein Fernsehsender anrufen würde, würde sagen, hey, ist ein aktuelles Thema, können wir um 15 Uhr bei Zielabig drehen. Mit dem Fernsehteam. Und sagen, cool, können wir machen. Also schnellste war mal um 13 Uhr der Anruf, ob ein Fernsehteam kommen kann. Ich habe gesagt, welches Thema und habe gefragt, wann. Und dann haben gesagt, ja, das Team ist schon losgefahren, weil sie darauf gesetzt haben, dass wir mitmachen. Und das finde ich einfach so cool, weil wenn ich mitmache, das interessiert gar niemand. Ich muss ja auch eine Organisation haben, die mitmacht. Wir haben vor einer Woche gedreht, da habe ich mal die Leiterplattenproduktion, eine ganze Abteilung habe ich eine Stunde stillgelegt, weil der Kameramann gesagt hat, können wir noch mal, können wir noch mal, können wir noch mal. Ja, und die Kolleginnen und Kollegen haben mitgemacht, ja, wir konnten. Die Performance an dem Tag ist bei denen in den Keller gerauscht, aber die Firma sagt auch, Öffentlichkeitsarbeit ist uns wichtig, deswegen beschäftigen wir jemanden, der das hauptberuflich macht. Und auch da habe ich schon viele Öffentlichkeitsarbeiter erlebt, die strengen sich an, die machen und dann kommt ein Team, dann klemmt die Firma und erklärt, wie schwierig alles ist. Das kann nicht sein. Und ich sage immer, ich bin Mittelfeldspieler. Ich kann alles vorbereiten. Aber bei so einem Thema, da muss letztendlich verwandeln müssen andere. Klar, wenn mein Chef nicht da ist, dann gehe ich auch vor die Kamera. Aber lieber haben natürlich die Fernsehsender, haben dann oder auch ein O-Tongeber, haben einen Vorstand. Und da muss auch ein Vorstand, wenn ich jetzt reingrätschen würde, jetzt haben wir 11.40 Uhr und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt einen Anruf bekommen würde von einem wichtigen Fernsehsender, ich würde zu meinem Chef gehen, würde sagen 16 Uhr heute Dreh oder 15 Uhr, der wird sagen, ja, Herr Grill, dreh mal, welches Werk? Das ist einfach cool.
Ja, ich glaube, diese Offenheit in der Geschäftsführung, in der Unternehmensleitung, wie auch immer da ein Unternehmen strukturiert ist, ist der entscheidende Punkt, weil sonst kannst du dir ja auch die Füße wund laufen und die Hände wund telefonieren, du kommst nicht weiter.
Genau, ich brauche auch jemanden und die verstehen auch, das ist nicht so, dass ich es vergessen habe und jetzt sage, können wir heute Nachmittag drehen, sondern nein, die wissen, das Geschäft ist so kurzfristig, dass sie eben sagen müssen, gut, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit machen wollen, einen Schritt schneller sein wollen als andere, die im B2B-Bereich unterwegs sind, dann müssen wir uns auf die Regeln von den Medienunternehmen einlassen und das ist nichts anderes, Social Media ist nichts anderes wie auch ein Medienunternehmen. Wir müssen uns auf die Regeln einlassen, ob sie uns gefallen oder nicht, wenn wir eben nach den neuen Regeln da irgendwo spielen wollen.
So, jetzt hast du gesagt, dein strategischer Vorteil ist ja, dass du ein alter Mann bist und ja, dementsprechend kriegst du Sachen leichter durch die Tür. Was rätst du einer 27-Jährigen, die in einer ähnlichen Position ist und das gerne vorantreiben würde, aber noch nicht so dieses Buy-in von oben hat?
Es ist schwierig. Das ist wirklich extrem schwierig. Ich habe schon sehr, sehr viele kennengelernt. Ich habe auch Geschäftsführer kennengelernt, die haben irgendwo beim Vortrag mir zugehört und haben dann gesagt, ja, also finden Sie alles logisch, das muss bei Ihnen ab Montag so gemacht werden. Dann habe ich gesagt, das ist genau die falsche Denke. Ich gehe wo rein und sage, ich will haben. Nein, ich muss wo reingehen und muss sagen, wenn ich die Meile mehr haben will, wenn ich was Neues machen will, gibt es Leute, die vielleicht schon darauf warten, dass man ihnen die Tür öffnet und sagt, hey, mach mal. Aber wenn du jetzt ein Thema hast, du musst dir manchmal einfach auch überlegen, dass die Menschen anders ticken. Und versuch mal selber, dich nicht auszutauschen, nur in deiner Blase. Die 27-Jährige, die du gerade ins Spiel gebracht hast, die redet vielleicht mit anderen Onlinern, die genauso alt sind. Die haben ein ganz anderes Mindsetting, die leben in einer anderen Welt und die verstehen gar nicht, dass der, dem sie es erzählt, schon nach dem ersten Satz ausgestiegen ist. Und das war für mich so ein Beispiel. Ich habe letztes Jahr im Sommer, da war ESL in Köln, und ich habe zum Prokuristen gesagt, wir gehen mal hin und schauen uns die ESL zusammen an. Dann hat er mir erklärt bei uns, der ist auch Anfang 50, er hat noch nie gezockt. Und dann habe ich gesagt, genau deswegen hätte ich gern, dass du mitkommst. Dass ich einfach mal sehe, wie empfindest du das und was passiert dann. Wir waren dann vor der Lanxess Arena. 18.000 Menschen wollten da rein, um die besten Teams zu sehen bei Counter-Strike. Und er hat plötzlich gefragt, wo ist denn die Polizei? Und ich sage, warum Polizei? Ja, er hat gefragt, wo ist denn die Polizei? Und ich sage, warum brauchst du Polizei? Na, nur so. Und dann waren wir drin, dann war das Thema erledigt. Security hat da einen QR-Code gescannt, du warst dann drin. Und plötzlich sagt er zu mir, guck mal da auf der anderen Seite, da sitzt ein Team, die haben ein T-Shirt an, die sind Fans von dem rechten Team. Dann sage ich, ja und? Ja, und nebendran sitzen welche, die haben das T-Shirt und jubeln für das andere Team. Dann sage ich, ja, und wo ist jetzt die News? Dann sagt er, die machen sich nichts. Und dann habe ich gedacht, jetzt verstehe ich, wie Menschen ticken, die selber noch nie irgendwo so eine Veranstaltung gesehen haben. Die denken, im normalen Fußballstadion sind normale Menschen. Und normale Menschen hauen sich Bierflaschen auf den Kopf, beschimpfen sich, schießen mit Pyrokörper aufeinander. Das sind normale Menschen. Weil es ist ein normaler Sportfußball. Wenn ich dahin gehe, wo Menschen virtuell aufeinander schießen, da muss es ja wirklich ganz, ganz schlimm zugehen. Die müssen sich schon packen, weil sie so viel mehr die Köpfe einhauen. Und der hat es gar nicht verstanden, dass da drin eine Wahnsinnsstimmung war, aber es war kein Gewaltpotenzial da. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss künftig, wenn ich mit Entscheidern bei mir im Unternehmen rede, ein anderes Mindset haben. Mir war klar, da drin passiert nichts. Was irgendwo gewaltmäßig. Und er hat auch gesagt, und die haben hier Glasflaschen im Fußballstadion, unvorstellbar. Dann sage ich, warum denn nicht? Dann sagt er, ja, die werfen sie gar nicht. Dann sage ich, ja. Und das rate ich jedem, wenn du, geh aus deiner Blase raus, versuch es deiner deiner Mutter, deinem Papa, deinem Opa zu erklären, das, was du machen willst. Und die fragen vielleicht ganz ehrlich, warum willst du es machen, was soll es bringen und wie willst du vorgehen? Und vielleicht lernst du da anders zu argumentieren. Weil die Entscheider im Unternehmen sind nicht per se blöd oder blocken aus Prinzip ab, nur manchmal blocken sie es ab, weil sie es nicht verstehen, weil man es ihnen auch nicht richtig erklärt.
Finde ich einen sehr schönen Ansatz. Wie wird der Mittelstand kommunikativ innovativer, mutiger? Und darüber habe ich jetzt mit Rainer gerade sehr, sehr spannende Inhalte ausgetauscht, beziehungsweise er hat sehr viele spannende Einblicke gegeben. Ich fasse mal so zusammen, was ich mitgenommen habe. Ein Unternehmen wie Ziel Abeck ist ein klassischer Mittelständler, umgeben in der Region von vielen anderen, sehr, sehr viel größeren Mittelständlern auch. Und wenn man es schaffen möchte, dass man als Unternehmen in diesem Kontext als innovativer wahrgenommen werden will, wenn man in der Situation sein möchte, dass man alle Stellen, auch die schwer zu besetzenden IT-Stellen, voll hat, dann muss man andere Wege gehen. So, und Ziel Abeck ist seit 2020 den Weg sehr konsequent über TikTok gegangen und hat sich da in Position gebracht und hat darüber eine sehr große Aufmerksamkeit generiert. Aber was ich auch noch viel spannender, weil eigentlich auch noch ein bisschen komplexer finde, ist das ganze Thema E-Sports auch gleichzeitig mit aufgegleist und da entsprechend halt eben auch einen Rahmen geschaffen, dass Teams den Raum, die Plattform nutzen konnten und anstatt eines klassischen Sponsorings hat man da halt eben dann dafür gesorgt, dass man in diesem Kontext wahrgenommen wird, hat das Team mitgenommen, hat das Team eingebunden, hat die Leute, die da im Team richtig Bock drauf haben, mit integriert und dafür gesorgt, dass das Thema E-Sports glaubhaft als Kommunikationsplattform für ein Industrieventilatorenhersteller funktionieren kann. Der wichtigste Punkt dabei ist, wie in jedem Unternehmen, dass man die Geschäftsführung richtig abholt, dass man von denen das Okay bekommt, dass man sich da ein bisschen austoben kann, auch außerhalb der üblichen Wege. Die entscheidende Komponente dafür ist, dass sie verstehen müssen, dass es gut ist für das Unternehmen und dass man da wirklich etwas erreichen kann. Dann die richtigen Leute mit reinholen, die wirklich Bock auf das Thema haben, um dann auch sukzessive Erfolge vorweisen zu können, sodass dann entsprechend auch im gesamten Unternehmen die Akzeptanz steigt. Und wenn man das geschafft hat, dann bekommt man auch bei den nächsten Themen, mit denen man dann durch die Tür kommt, auch schneller grünes Licht, um da dann entsprechend halt eben auch seine Arbeit machen zu können. Also neben der klassischen PR-Arbeit, die in der Öffentlichkeitsarbeit nach wie vor wichtig ist, kann man durch diese neuen Herangehensweisen dann, durch die neuen Möglichkeiten, neuen Kanäle, dann entsprechend halt eben noch was Zusätzliches schaffen. Also wenn ich es auch richtig wahrgenommen habe, lass das Alte nicht sein. Also mach weiter deine PR-Arbeit, sorg dafür, dass Fernsehsender gerne bei dir irgendwie durch die Tür gehen und mit dir sprechen wollen. Die neuen Kanäle unterstützen das Ganze sogar noch eher. Also das eine tun, ohne das andere zu lassen und dann sich Dinge zu trauen, die der Wettbewerb, die die anderen vielleicht nicht machen und da einfach mal anders herangehen. So, und dann kann man als traditionelles, als klassisches Unternehmen eine ganz andere Wahrnehmung bekommen, dass auch jüngere Leute sagen, ich habe Bock, bei euch zu arbeiten, weil das ist für den klassischen Mittelstand eine der größten Herausforderungen. Die hat Ziel Abeck extrem bravourös gelöst aus meiner Sicht. So, Rainer, was müssen wir nochmal den Hörerinnen und Hörern noch auf diesem Wege kurz mitgeben?
Ja, also da erstmal danke ich für deine Zusammenfassung. Ich finde es ganz wichtig, mit den Menschen zu reden und ihnen wirklich zuzuhören. Also so wie ich habe auch davon geträumt, beim Thema E-Sports ein Firmenteam zu haben. Habe aber dann, also klar, mit Söldnern können wir uns nicht leisten, irgendwie ein Team auf die Beine zu stellen. Aber ich habe gedacht, wenn die Leute, die bei uns so zocken, zusammen als Team antreten und habe dann, mein Junior arbeitet auch in der Firma, spielt Counter-Strike und habe dann gesagt, du, würdest du mitmachen in einem Firmenteam? Kam sofort, nein. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum nicht? Und dann sagt er zu mir, Papa, warum soll ich es tun? Okay, das ist eine Frage, wo ich dann erstmal überlegen musste, warum soll er es tun? Und dann habe ich gesagt, na, vielleicht gibt es mal ein Präsenzturnier und du kriegst die Fahrtkosten von der Firma bezahlt oder du kriegst ein Trikot oder wie auch immer. Und dann hat er mir erklärt und hat gesagt, lieber Vater, ich spiele 4-5 Mal am Abend in der Woche, spiele ich mit meinen Kumpels im Team Counter-Strike. Der eine ist aus Leipzig, der andere ist aus Berlin und nochmal einer irgendwo her. Wir sind ein gespieltes Team. Wenn wir am Wochenende in ein Turnier gehen, haben wir die Chance, Preisgeld zu gewinnen, weil wir aufeinander eingespielt sind. Du willst jetzt, dass ich am Wochenende mit Leuten, die halt in der gleichen Firma arbeiten, wo ich vielleicht einmal ein Training gemacht habe oder so, dass ich mit denen in ein Turnier gehe. Wir haben keine Chance, irgendwas zu gewinnen. Papa, möchtest du wirklich, dass der Firmenname ein Loser-Team kennzeichnet? Wir werden nie irgendwo was gewinnen. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe es verstanden. Es macht keinen Sinn. Und so einfach zuzuhören und dann auch, was man gerne hätte, über Bord werfen. Ich habe auch davon geträumt, eine große LAN-Party zu machen. Da hat mir mein Junior auch erklärt und habe gesagt, Papa, weißt du, als du jung warst, da hat man LAN-Partys gemacht, weil ihr hattet noch kein Internet, kein richtiges. Aber das brauchen wir nicht mehr. Wir können online spielen. Außer natürlich, du hast so eine Veranstaltung, ob eine Gamescom oder eine ESL, wo einfach das Event so groß ist, aber das ist nicht die Brötchen, die wir backen können. Aber eine Landparty zu machen, die Stadthalle zu mieten und zu sagen, da machen wir jetzt was für 500 Leute, die würden wir nicht vollkriegen, weil die jungen Leute keinen Bock haben. Hat mir ja auch erklärt und hat gesagt, Papa, soll ich eben, weil du die Stadthalle anmietest, meinen Rechner abbauen, meine drei Bildschirme, die ich habe, irgendwo hintragen und dort verkabeln. Plus, weil du meinst, du möchtest eine LAN-Party mit der Firma machen, kannst du dir abschminken. Deswegen zuhören und mit den Leuten ehrlich reden und auch denen sich Dinge anhören, die vielleicht den eigenen Plänen so ein bisschen, ja, konträr laufen.
Also wenn du nicht selbst die Zielgruppe bist, hör der Zielgruppe sehr gut zu. Das heißt, wenn du ein älterer Entscheiderin, Entscheider bist, hör den jungen Leuten zu, wenn die die Zielgruppe sind. Und umgekehrt, was du auch von als Beispiel hattest, wenn du die 27-jährige Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bist und verstehen willst, warum der 57-jährige Geschäftsführer eine Entscheidung trifft, hör ihm genau zu und guck, welche Fragen werden da gestellt oder warum werden Dinge vielleicht auch abgelehnt, weil dann kannst du entsprechend halt eben besser kommunizieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade nochmal da mit reingebracht hast. Finde ich extrem gut.
Da kann ich jetzt nochmal was sagen. Wir haben auch, als wir mit TikTok angefangen haben, war ganz, ganz wichtig. Der kritische Moment ist, wenn du eine Geschäftsleitung hast, ist das Wochenende. Wenn so ein Top-Manager, der geht am Wochenende nach Hause, geht auf den runden Geburtstag von seinem Schwager oder von seinem Cousin, von seiner Frau und dann kommen die Menschen nach dem dritten, vierten Bier, kommen sie und sagen, hey, du bist doch Chef in der Firma, guck mal, was die für einen Quatsch machen. Ob E-Sports, ob TikTok, egal was. Die hauen ihn von der Seite an. Wenn er nicht weiß, um was es geht, wenn er es noch nie gesehen hat, steht er mit dem Rücken an der Wand. Das findet er per se ganz schlecht und dann kann er es nicht erklären. Und am Montag kommt er rein, hat so einen Hals und sagt, was macht ihr für einen Scheiß hier, weil das wieso keiner versteht es und so. Deswegen habe ich am Anfang auch die TikTok-Videos, die wir gemacht haben, freitags, nachdem sie erschienen sind, nie zum Genehmigen, bin zum Vorstand gegangen und habe gesagt, übrigens, die Videos sind online gegangen, aus dem und dem Grund haben wir das so und so gemacht, dass niemand bei so einem blöden Verwandtschaftsfest mein Chef irgendwo in die Ecke drängen kann. Und da muss man auch aufpassen, wenn Veranstaltungen sind, dass die Vorgesetzten aufmunitioniert sind, wie sie antworten können auf blöde Fragen.
Auch ein wieder sehr, sehr wichtiger Punkt. Auch da geht es wieder um Empathie, Verständnis dafür, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Sowohl bei der Zielgruppe, sei es halt aus Employer Branding Sicht, sei es aus Vertriebssicht oder halt eben auch die internen Stakeholder entsprechend ihres Wissensstandes und auch ihrer Motivationen richtig abzuholen. Ist eine Herausforderung. Wenn man so viel Erfahrung mitbringt wie du, fällt einem das vielleicht ein bisschen leichter, genau diese Fallstricke dann auch irgendwie auf dem Schirm zu haben. Aber sollte jeder so mit berücksichtigen und sich dann sukzessive da reinarbeiten, um halt entsprechend da intern auch dann das Go für solche Themen zu bekommen. So, lieber Rainer, ein spannender Galopp, ein spannendes Update zu den Aktivitäten bei Zielabeck. Für alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben zum Thema TikTok bei Zielabeck und wie gehen sie da genau vor, sie ist nach wie vor sehr, sehr hörenswert. Wert, weil sie ist jetzt knapp 2,5 Jahre alt. Also seitdem ist zwar eine ganze Menge passiert, auch bei euch, aber die Herangehensweise und wie sind sie gestartet, ist nach wie vor zeitlos. Also da gerne reinhören, packe ich in die Shownotes mit rein und sage an dieser Stelle, lieber Rainer, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Es hat wieder Riesenspaß gemacht.
Danke, dass ich sprechen durfte und danke, die jetzt so lange dran geblieben sind und sich das angehört haben. Danke an euch.
Das war definitiv sehr hörenswert und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, gerne mit 5 Sternen bewerten, weil nächste Woche kommt wieder spannender Content. Und ich sage einfach mal, bis dahin, wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Ciao.